Dresden bei Matthias Ecke. Er wurde vor anderthalb Wochen beim Plakatieren angegriffen. Wir sprechen gleich darüber, was es für die Demokratie bedeutet, wenn Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer Ziel solcher Angriffe werden. Und damit herzlich willkommen zu Hart aber fair.
Schönen guten Abend auch hier aus dem Studio. Ja, mein Thema heute, die verrohte Republik. Wie gefährdet ist die Demokratie? Und das sind meine Gäste. Katrin Göring-Eckardt von den Grünen, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages. Dorothee Bär, stellvertretende CSU-Vorsitzende. Sebastian Fiedler, SPD-Innenpolitiker und Kriminalbeamter. Martin Machowetz, Journalist aus Sachsen und stellvertretender Chefredakteur der Zeit. Aber wir starten heute mit der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden im Bundestag von der AfD, Beatrix von Storch, und mit dem Juristen und Podcaster Ulf Burmeier. Ihnen beiden auch ein herzliches Willkommen. Wir legen los. Ja, wie gefährdet ist die Demokratie? Darüber sprechen wir heute. Und es gab ein wichtiges Urteil beim Oberverwaltungsgericht in Münster. Das sagt, der Verfassungsschutz hat die AfD zu Recht als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingestuft. Herr Burmeier, Sie sind Jurist, waren lange Richter, haben auch beim Bundesverfassungsgericht gearbeitet. Was bedeutet dieses Urteil?
Ja, das bedeutet letztlich, dass der Bundesverfassungsschutz gegen die AfD zu Recht einen schweren Verdacht hegt. Nämlich den schweren Verdacht, dass diese Partei und noch zwei weitere Organisationen, von denen eine offiziell inzwischen aufgelöst ist, tatsächlich Bestrebungen sind gegen unsere Verfassungsordnung. Dass also die AfD, die junge Alternative, die Jugendorganisation der AfD und der offiziell aufgelöste Flügel tatsächlich versuchen, unser Grundgesetz aus den Angeln zu heben. Und dass es dafür eben genügend tatsächliche Anhaltspunkte gibt. Also wenn man das jetzt mal überträgt auf das Strafverfahren, das ist noch kein Urteil, wo jemand verurteilt ist, sondern das muss man sich so ein bisschen so vorstellen wie einen Haftbefehl. Ja, es gibt also dringenden Verdacht, dass die AfD tatsächlich eine solche gefährliche Organisation ist. Aber das steht noch nicht endgültig fest. Und ob das tatsächlich so ist, das kann das Bundesamt für Verfassungsschutz jetzt weiter auch mit geheimdienstlichen Mitteln untersuchen.
Mhm. Frau von Storch, Sie sind auch Juristin. In Ihrem Grundsatzprogramm der AfD steht, wir wollen den Rechtsstaat stärken. Respektieren Sie diese Gerichtsentscheidung?
Diese Gerichtsentscheidung werden wir angehen. Wir haben einen Rechtsstaat, in dem man den Rechtsweg beschreiten kann. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Es ist bedauerlicherweise die Revision nicht zugelassen worden. Das heißt, wir werden in die Nichtzulassungsbeschwerde gehen müssen. Und am Ende steht der Weg nach Karlsruhe offen. Das heißt, diesen Rechtsweg werden wir beschreiten. Aber man muss deutlich sagen, dass hier zunächst mal nur ein Verdacht artikuliert worden ist. Und das hat das Gericht heute auch klar gemacht. Es geht um den Verdacht, es ist nichts erwiesen. Das heißt, die Institutionen sind angehalten, aufzuhören, immer von der extremistischen Partei zu reden, weil sie es nicht ist. Es gibt einen Verdacht und sie ermitteln. Und noch etwas, sie ermitteln seit 3 Jahren. Wir werden seit 3 Jahren beobachtet. Offensichtlich hat es 3 Jahre lang nicht gereicht, etwas zusammenzutragen, das irgendwie weiterführend als das ist, was wir jetzt haben, nämlich einen Verdachtsfall. Auch das ist ja bemerkenswert. Und das Dritte, und deswegen waren die Reaktionen unsererseits gegen dieses Urteil natürlich hart, weil Sie einfach wissen müssen, wir haben 470 Beweisanträge gestellt. Mhm. Wir wollten Beweise erheben über alles das, was der Verfassungsschutz vorgetragen hat. Aber das Gericht hat zu 470 Beweisanträgen gesagt, nö, wir erheben keine Beweise. Mhm. Wir unterstellen alles das, was der Verfassungsschutz auch sonst noch gesagt hat, als wahr, und darauf bilden wir dieses Urteil. Und das ist tatsächlich wirklich ein Unding. Und ich finde, in einem Rechtsstaat ist eines auch möglich. Harte und wirklich harte Kritik auch an Gerichtsurteilen. Man muss das nicht gut finden, was dort ausgeurteilt worden ist. Okay. Wenn das woanders passiert wäre, dann hätte man wahrscheinlich etwas mehr Verständnis als bei uns.
Frau von Storch, ich bin ja schon mal froh, dass Sie jetzt doch von Deutschland als Rechtsstaat sprechen, weil das klang in Ihrem Tweet heute noch anders. Aber wir wollen genau auf den Punkt eingehen. Herr Burmeier, diese Beweisanträge, die von Frau von Storch anspricht, die abgelehnt wurden, ist das was Ungewöhnliches?
Also Beweisanträge sind im verwaltungsgerichtlichen Verfahren eine Anregung an das Gericht, bestimmten Fragen nachzugehen, zum Beispiel bestimmte Zeuginnen zu hören oder bestimmte Dokumente in das Verfahren einzuführen. Man muss aber wissen, dass gerade im verwaltungsgerichtlichen Verfahren, ähnlich wie im Strafverfahren, das Gericht auch von Amts wegen den Sachverhalt vollständig aufklärt. Das heißt also, da sind Beweisanträge vielleicht gar nicht so zentral. Hier hat das Gericht ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es auf die Tatsachen zum Beispiel nicht ankommt, die die AfD hier in das Verfahren einführen wollte. Und selbstverständlich muss ein Gericht einen Beweis dann nicht erheben, wenn der letzten Endes für das Verfahren keine Bedeutung hat. Also das ist völlig normal, wenn ein Gericht sagt, diesen Beweisantrag gehen wir nicht nach.
In der Doku vor uns, die wir gerade gesehen haben, ging es um das Grundgesetz, das bald 75 Jahre alt wird. Die AfD wird vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft, in einigen Bundesländern auch als gesichert rechtsextrem. Bedeutet das eigentlich, dass die Partei verfassungswidrig ist?
Nein, das bedeutet es gerade noch nicht. Frau von Storch hat ja zu Recht darauf hingewiesen, dass es um einen Verdacht geht, den das Bundesamt für Verfassungsschutz hier hegt gegen die Partei. Das Urteil, dass die Partei tatsächlich verfassungswidrig ist, das kann nur das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe treffen. Und deswegen gibt es ja jetzt auch seit einiger Zeit bereits eine Diskussion darüber, ob nicht ein solcher Verbotsantrag nach Karlsruhe tatsächlich vorbereitet und vielleicht auch gestellt werden sollte, einfach damit das Bundesverfassungsgericht überhaupt die Möglichkeit hat, über diese Frage zu entscheiden.
Über diese Frage werden wir später in der Sendung auch noch sprechen. Frau von Storch, in der Doku gab es eine ganz interessante Zahl. 53% sehen die Demokratie durch extreme politische Kräfte bedroht. Liegt das an Ihnen?
Wissen Sie, ich glaube, die Stimmungsmache, die auch mit solchen Beiträgen gemacht werden, die ist wirklich gefährlich. Und die Diskussion ist auch völlig schräg. Wir haben keine Debatte, über die Berichterstattung kann man wirklich sich wundern. Wir haben Aufmärsche gehabt von Menschen, die tatsächlich unsere Grundordnung in Frage stellen. Die wollen ein Kalifat hier einführen. 1000 Mann in Hamburg auf der Straße,
haben wir letzte
immer
Woche
wieder.
In der Sendung drüber gesprochen?
Will ich sagen, das ist tatsächlich eine Gefahr. Ja, wir sind diejenigen, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung ernsthaft erhalten will. Wir sorgen uns um die freiheitlich-demokratische Grundordnung und das kritisieren wir und deswegen ist die Kritik auch manchmal sehr, sehr hart. Und einen Punkt muss ich noch machen, der ist wichtig, weil das ganze Urteil jetzt beruht darauf, dass der Verfassungsschutz irgendwelche Einschätzungen zu uns vornimmt. Dieses Konzept gibt es in keiner westlichen Demokratie. Denn der Verfassungsschutz ist das Innenministerium. Das sind die Politiker der anderen Parteien, die mit uns in einem Konkurrenzverhältnis stehen. Und die beobachten uns und kommen zu solchen Schlüssen. Und dagegen müssen wir uns dann wehren. Das Konzept gibt es in keiner anderen westlichen Demokratie. Das kann man den anderen auch gar nicht erklären. Der Verfassungsschutzpräsident aus Thüringen, Herr Kramer, ist besonders krass. Und Herr Haldenwang hat auch erklärt, dass seine Aufgabe nicht nur allein sei, die AfD in ihren Werten zu beschränken. Das heißt, er drückt ganz deutlich aus, was sein Ziel ist. Es geht ihm nicht um den Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das würde er im Geheimen, das würde er unauffällig machen. Nein, er geht an die Presse und sagt, was er tut. Und er sagt, es geht ihm darum, die Umfragewerte der AfD zu drücken. Das ist evident ungerecht. Und das gibt es in keinem anderen Land. Und deswegen der ganze Prozess. Das gäbe es
nicht. Ob er das wirklich sagt, das prüfen wir natürlich nach im Faktencheck. Herr Buhmeier, ist der Verfassungsschutz wirklich so politisch, wie es Frau von Storch sagt?
Das ist natürlich ein Vorwurf, den man häufig hört. Und formal muss man sehen, ist natürlich das Bundesamt für Verfassungsschutz im Geschäftsbereich des Innenministeriums angesiedelt. Deswegen kann man diese Kritik formulieren. Aber ich denke, in der konkreten Situation muss man ja sehen, dass die Einschätzungen des Bundesamts eben gerade nicht nur die Einschätzung einer Behörde sind, sondern dass sie gerade von einem unabhängigen Gericht bestätigt worden sind. Ja, das ist noch nicht rechtskräftig. Dagegen gibt es jetzt noch Rechtsmittel. Aber es geht eben, denke ich, doch in die Irre, wenn man sagt, das ist irgendwie eine politische Einschätzung, denn die hat sich ja jetzt gerade in einem rechtsstaatlichen Verfahren bestätigt.
Es gibt in der Doku, und das fand ich auch noch ganz interessant, da wird gefragt, wie diktaturfest unsere Verfassung ist. Machen wir es mal konkret. Was befürchten Sie, was könnte passieren, wenn die AfD an einer Regierung beteiligt wäre?
Also ich denke, wir sehen ja heute schon, wie die AfD menschenfeindliches Gedankengut immer wieder im öffentlichen Diskurs vertritt. Insbesondere gibt es natürlich bestimmte Menschengruppen, die sie besonders ins Visier nehmen, zum Beispiel Menschen mit Migrationshintergrund oder queere Menschen. Und ich denke, man kann heute schon sehen, wie diese ständige Wiederholung von menschenfeindlichen Äußerungen dazu führt, dass sich das Klima in Deutschland verändert, dass zum Beispiel jüdische Menschen sich bedroht fühlen, dass queere Menschen sich bedroht fühlen, dass Menschen mit nicht weißer Hautfarbe sich bedroht fühlen. Und das ist auch ein ganz zentraler Punkt, auf den das Gericht in Münster in seiner Entscheidung abgestellt hat. Diese gruppenspezifische Menschenfeindlichkeit, diese gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, die in Tausenden von Äußerungen von Menschen aus der AfD immer wieder zum Vorschein kommt.
Wir sprechen heute wir sprechen ja heute darüber, wie gefährdet diese Demokratie ist. Und vor allen Dingen auch, wie gefährdet sind die Menschen, die die Demokratie jeden Tag mit Leben füllen. Ich bin gestern nach Dresden gefahren, um mit dem SPD-Politiker Matthias Ecke zu sprechen. Und er wurde vorletzte Woche brutal angegriffen. Erstmal wollte ich mir den Ort angucken, wo es passiert ist. Die Schandauer Straße in Dresden-Striesen. Ein gepflegter bürgerlicher Stadtteil, so mein Eindruck. Kein Ort, wo man Angst haben muss. Eigentlich. Matthias Ecke ist vorletzten Freitag gerade dabei, Plakate für die Europawahl aufzuhängen, als er brutal angegriffen wird. Er landet mit gebrochenem Jochbein im Krankenhaus. Herr Ecke, der Angriff ist jetzt ungefähr anderthalb Wochen her. Wie geht's Ihnen heute?
Ja, es geht mir schon wieder besser. Aber es war natürlich ein ganz schöner Schock. Es war ein harter Schlag, war eine schwere Verletzung. Aber ich bin froh, dass ich so wahnsinnig viel Anteilnahme erfahren habe, Solidarität, viele Leute auch hinter mir standen. Und das ist ja etwas, was nicht viele Gewaltopfer immer erfahren. Und das hat mir schon sehr viel Kraft gegeben.
Man sieht es auch in Ihrem Gesicht noch, es ist so grün-blau und Sie haben ja auch noch ein Pflaster. Was bleibt davon?
Ich hoffe, dass körperlich erstmal möglichst gar nichts davon bleibt, außer vielleicht ein paar Narben. Es war knapp, es hätte das Auge treffen können, aber zum Glück ist nur das Jochbein, Augenhöhle gebrochen. Aber natürlich macht es was mit mir, es macht was mit den Menschen, die da mitgemeint sind. Und ich denke schon, dass es so ein Angriff auf die Demokratie war.
In der Tatnacht, wie war das? Wie viel haben Sie mitbekommen von den Tätern?
Also ich habe mitbekommen, dass es vier Täter waren. Nach dem Schlag wurde ich beschimpft und die Täter sind aber dann vom Tatort geflohen. Ich bin in eine entgegengesetzte Richtung weggelaufen und habe mich dann erstmal in Sicherheit gebracht. Und wir haben natürlich dann vor allem daran gedacht, dass wir die anderen ehrenamtlichen Plakatierteams schützen.
Die Polizei geht ja davon aus, dass es einen rechtsextremen Hintergrund gibt, auch ein rechtsextremes Motiv für die Tat. War Ihnen das klar, dass es womöglich gefährlich ist, Plakate aufzuhängen hier in Dresden?
Ja, wir erleben ja schon seit Jahren in Deutschland insgesamt, aber gerade natürlich hier auch in Sachsen, eine Verrohung des politischen Klimas. Ich würde sagen, es ist kein Zufall. Es ist eine organisierte Verrohung, die von der AfD und anderen der extremen Rechten auch vorangetrieben wird. Aber dass es in diesem Wahljahr auch zu gewalttätigen Übergriffen kommt, ist etwas, womit wir fast schon rechnen, und das ist eigentlich kein Zustand. Natürlich hat der ein oder andere jetzt ein mulmiges Gefühl, aber wir dürfen diese öffentlichen Räume auch nicht preisgeben. Das wäre das Schlimmste, was passieren könnte.
Sie haben ganz viel Solidarität erfahren nach dem Vorfall. Der Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, Lars Klingbeil, hat sich geäußert, hat gesagt, die AfD bereite den Boden für solche Vorfälle. Sehen Sie das auch so?
Und natürlich sind es Figuren wie Höcke, Orban, Kra, die dazu beitragen, dass hier auch der politische Gegner als Feind markiert wird. Und da fühlen sich dann vielleicht manche auch ermuntert, hier das in die eigene Hand zu nehmen. Aber man muss natürlich auch zur Kenntnis nehmen, dass der Wind auch zwischen den demokratischen Parteien rauer geworden ist. Also ich sehe schon auch mit Sorge, dass gerade gegenüber Politikern der Ampel teilweise auch eine Rhetorik von der demokratischen Opposition gefahren wird, die manchmal Wasser auf die Mühlen ist.
Jetzt werden ja aber auch AfD-Politiker angegriffen, auch tätlich angegriffen und nicht wenige. Würden Sie sagen, da ist die AfD auch selbst dran schuld dann?
Es ist immer inakzeptabel, wenn Politikerinnen und Politiker angegriffen werden, und das kann man überhaupt nicht dulden.
Haben Sie eine Vorstellung davon, wie eine Lösung aussehen könnte oder ein Teil einer Lösung, dass das Klima wieder sicherer wird, auch für Politikerinnen und Politiker?
Ja, zum einen denke ich erstmal, dass wir jetzt nicht aufgeben dürfen. Und dann glaube ich, dass wir auch in unserer Demokratie wieder eine etwas sachlichere Form der Debatte brauchen. Also auch zwischen Koalition und Opposition, dass es mehr um die besten Ideen gibt und dass man quasi nicht so ein gesellschaftliches Klima auch mitnimmt, um einen billigen Punkt zu machen. Und was ich extrem wichtig finde, ist, dass man sich auch von jeder Kooperation mit den Kräften der extremen Rechten fernhält.
Unter welchen Voraussetzungen kann man jetzt Wahlkampf machen? Muss man besser geschützt werden? Wie funktioniert das jetzt?
Man wird nicht jeden Infostand, nicht jeden Wahlkämpfer und jede Wahlkämpferin mit einem Streifenwagen schützen können. Der Angriff auf Wahlkämpfer und Wahlkämpferin ist keine Bagatelle. Die Ehrenamtlichen müssen geschützt werden. Es ist, glaube ich, zu einfach, jetzt immer nur nach Strafverschärfungen zu rufen und dann denkt man, dann ist das Problem gelöst. Ich finde es wichtig, dass die demokratischen Parteien den Themen und auch der Sprache der extremen Rechten nicht nachlaufen und sich derer nicht bedienen, um da einen kurzfristigen Vorteil zu schaffen. Das wäre ein wichtiger Grundkonsens, damit ich vielleicht das am schwersten verletzte Opfer dieses Wahljahres bleibe. Ich bin mit Leidenschaft Sozialdemokrat, ich bin mit Leidenschaft auch Europapolitiker und ich werde das weitermachen und lasse mich von den Leuten nicht mundtot machen.
Und wir haben unsere Runde mittlerweile erweitert. Zu uns gestoßen sind Katrin Göring-Eckardt von den Grünen, Sebastian Fiedler von der SPD, Martin Machowitz von der Zeit und die stellvertretende CSU-Vorsitzende Doro Bär. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen in der Runde. Herr Fiedler, nach diesen Angriffen auf Matthias Ecke warnt der SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert und er sagt, nicht nachts plakatieren, mindestens zu zweit plakatieren, nicht alleine. Sind das die neuen Realitäten, mit denen man sich jetzt abfinden muss?
Ich weiß es nicht, aber ich weiß jedenfalls, dass die Situation offenkundig gefährlicher geworden ist als vorher. Es steht ja noch offen, ob Matthias Ecke jetzt deswegen angegriffen worden ist, weil er Matthias Ecke ist oder weil es jemand gewesen ist, der für die SPD plakatiert hat. Es sind ja auch Grüne attackiert worden, noch in derselben Nacht, so wie ich höre. Deswegen muss man erstmal den traurigen Befund zur Kenntnis nehmen, dass die Situation gefährlicher geworden ist. Und das gleichzeitig stimmt es natürlich, dass nicht hinter jedem Wahlkampfstand ein Polizeiauto stehen kann. Und deswegen ist es so eine allgemeine Präventionsaussage, wie man die an anderen Stellen auch treffen würde, dass es generell immer gut ist, natürlich bestimmte Grundregeln einzuhalten, um sich selber zu schützen. So würde ich das einordnen, aber in so einen gesamten Präventionsgedanken und nicht so sehr in einen, der jetzt hier besonders speziell ist. Wir würden ja auch Jugendlichen raten, sich auf besondere Weise zu verhalten, wenn sie in Clubs gehen. Wir geben besondere Hinweise, um sich vor Einbrüchen zu schützen. Und deswegen muss man jetzt in dieser besonders aufgeheizten Situation sagen, ein bisschen mehr auf sich Acht geben, ist ein Mosaikstein. Aber ich betone auch nur einer von vielen.
Über die anderen Mosaiksteine sprechen wir heute sicherlich auch noch. Herr Machowitz, Sie haben nach dem Angriff auf Matthias Ecke geschrieben, wenn es ihn trifft, kann es jeden treffen. Was meinen Sie damit?
Naja, es ist eben, also ich kenne Matthias Ecke ein bisschen, weil ich lange aus Sachsen und Ostdeutschland berichtet habe. Und das ist ja eher ein unauffälliger Typ, der nicht durch Polemik auffällt, nicht durch Provokation auffällt, überhaupt gar nicht sonderlich auffällt. Und das soll gar nicht heißen, dass es irgendjemanden mehr und weniger treffen kann oder soll oder was auch immer. Ich finde es einfach, dass es ihn getroffen hat und dass es ihn zufällig und dann doch eben nicht zufällig getroffen hat, das macht einem einfach wahnsinnige Sorgen, weil das bedeutet, es gibt eine gewisse Wahllosigkeit, was die Opfer angeht, wenn sie irgendwie nur dem politischen Betrieb zugeordnet werden oder irgendwie nur auf der falschen Seite vermutet werden, dann geht es ihnen schnell an den Kragen. Und ich mache mir schon Sorgen. Ich halte das auch für eine Zäsur, was da passiert ist. Man greift immer schnell zu diesem Wort und es wird weitere Zäsuren geben, total klar. Wir haben aber jetzt eine Gewaltspirale, auch eine Spirale der Eskalation in den vergangenen Jahren erlebt. Und ich frage mich, wo der Punkt ist, an dem man das mal durchbrechen kann und irgendwie mal an einen Punkt zurückführen kann, an dem wir wieder reden und an dem wir wieder Debatten führen, ohne uns jedes Mal unsere Meinungen vorzuwerfen und am Ende sowas zu erleben.
Ein bisschen versuchen wir das heute. Wir sprechen auch darüber, ob die Demokratie in Gefahr ist, Herr Machowitz. Wie sehen Sie das? Ist sie das?
Also, das ist eine schwierige Frage. Ich finde, wir haben eine starke Demokratie, auch in Ostdeutschland, wo wir vielleicht vor Wahlen stehen, die manches in Frage stellen werden. Wir haben starke Parlamente, wir haben starke Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass hier was wirklich endgültig vorm Kippen steht. Diesen Pessimismus, dem will ich mich nicht anschließen, das finde ich auch falsch. Ich erlebe auch, dass viele, die die AfD jetzt zum Beispiel wählen, das ja nicht die klügste Wahlentscheidung, aber die Leute, die das machen wollen, damit ja auch was zum Ausdruck bringen. Und mir ist manchmal immer noch lieber, wenn sie sich hinstellen, in Debatten gehen, sagen, ich wähle diese Partei aus folgenden Gründen, weil dann kann man damit arbeiten und dann kann man dagegen anargumentieren. Und ich wünsche mir natürlich schon irgendwie, dass es einen demokratischen Diskurs gibt, der versucht, diese Leute auch für andere Parteien zu erreichen und zurückzuholen. Und ich glaube, da sollte sich die Demokratie auf keinen Fall aufgeben.
Mhm.
Senatorin Eckert. Sie haben selber vor kurzem eine ziemlich brenzlige Situation erlebt nach einer Veranstaltung in Brandenburg in Lohnau-Stolzenhagen. Was war da los?
Es war eine Veranstaltung, die eigentlich nichts anderes wollte, als über Demokratie zu diskutieren. Es sind für so einen relativ kleinen Ort sehr viele Menschen gekommen und so ungefähr 80 im 1000-Einwohner-Ort, die wirklich über Demokratie reden wollten. Die hatten Fragen und Meinungen und es gab so zwischen 20 und 40, die diese Veranstaltung unbedingt stören wollten. Das ist nicht gelungen und dann gab es im Nachgang dazu eine Bedrohung. Ich war im Auto und sollte nicht wegfahren dürfen und es gab Leute, die relativ viel Alkohol getrunken hatten, mit der Bierflasche vor dem Auto stand. Man wusste nicht so genau, trifft es jetzt jemanden, der draußen steht, von den Leuten, die bei der Veranstaltung waren, die Frontscheibe oder auch niemanden. Und Sie haben ja vorhin gesagt, zu Recht, man kann nicht jeden Wahlkampfstand mit der Polizei schützen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, und das habe ich auch gesagt, auf dem Land ist es manchmal noch ein bisschen schwieriger, ne? Weil erstens ist es da mutiger, sich hinzustellen, weil Nachbarin oder Nachbar vielleicht nicht nur AfD wählt, sondern auch aggressiv ist und wird. Und das haben wir dort erlebt, sondern weil es eben auch länger dauert, bis die Einsatzkräfte dann auch wirklich da sind. Und zwei vor Ort waren halt leider nicht genug, die konnten dem nicht gewahr werden.
War die Polizei also nicht gut genug vorbereitet?
Ich glaube, die Polizei Brandenburg hat selber auch darüber dann diskutiert. Es war vermutlich eine Fehleinschätzung, was dort passiert oder was dort nicht passiert und was das heraufbeschwört. Ich will aber eins sagen, was danach passiert ist. Das macht mir tatsächlich dann wieder Mut in diesem Sinn, weil danach haben sich Menschen getroffen in dem Ort und bis heute wird darüber geredet, wie wollen wir hier eigentlich leben? Wer sind wir? Wie wollen wir zusammenleben? Und was wollen wir gerade nicht? Wir wollen nicht uns anschreien, wir wollen nicht uns stören beim Diskutieren, wir wollen schon gar nicht Gewaltandrohung. Und das ist etwas, was ich mir sehr für unser Land wünsche, dass wir uns die Frage stellen, in welchem Land wollen wir leben, wie wollen wir miteinander umgehen und reden, egal wie unterschiedlich wir sind, welche unterschiedlichen Meinungen wir haben. Das wäre jedenfalls bei all dieser Härte ein wirklich gutes und für mich jedenfalls sehr wünschenswertes Ergebnis.
Frau Bär, Sie haben Sie selber schon Angriffe und Anfeindungen auch erlebt?
Also in unterschiedlicher Ausprägung. Ich glaube, das bleibt nicht aus, wenn man über 20 Jahre im Bundestag ist. Aber ehrlicherweise in einer sehr unterschiedlichen Eskalation. Also die ersten Drohungen bis hin zu Morddrohungen, die kamen noch per Brief. Weniger per Fax, das wäre damals auch noch möglich gewesen, aber zumindest per Brief und in einer ganz anderen Art und Weise. Und es hat sich natürlich durch die sozialen Netzwerke schon hochgeschaukelt. Die sozialen Netzwerke haben sich auch verändert. Am Anfang war das übermäßig freundlich, dann war es mal ausgewogen, bis es dann wirklich hin auch auf Plattformen, die zuerst freundlich angelegt waren, dann doch zu Hass und Hetze gekommen ist und da auch Drohungen sind. Und wo ich mich schon immer dagegen verwahrt habe, war immer die Aussage, wir müssen einfach nur eine Klarnamenpflicht einführen, dann passiert nichts. Das Gegenteil ist ja der Fall. Also da fallen ja Masken, es sind ganz, ganz viele Drohungen unter Klarnamen. Also da hat sich viel geändert und was sich auch geändert hat, das merkt man dann auch, wenn einen dann auch ein körperlicher Angriff ereilt oder dann auch körperliche Drohungen ereilen, dann hat man schon das Gefühl, dass sich diese Personen, die man dann trifft, die dann auch nicht davor zurückschrecken, einen mal anzufassen oder einem eine hinzuwischen, dass die meines Erachtens schon im Netz bestimmt 1000 Beleidigungen von sich gegeben haben, 1000 Drohungen von sich gegeben haben. Und dann kommen Situationen wie jetzt gerade, was wir erlebt haben beim Plakatieren oder im Wahlkampf. Das erlebe ich auch immer, dass die Polizei einem dann sagt, naja, sobald die Plakate hängen, fühlen sich auch bestimmte Menschen extrem getriggert, auch von diesen Plakaten. Und das hat sich extrem geändert in den letzten Jahren. Also da ist sehr, sehr viel passiert. Was sich geändert hat, und das ist dann auch wieder gut, ist, dass es doch mehr Kolleginnen und Kollegen gibt, die das Ganze zur Anzeige bringen. Also ich habe tatsächlich, muss ich ehrlicherweise zugeben, außer die ganz harten Fälle ganz viel auch überhaupt nicht angezeigt, was ein Fehler ist, was ich jetzt mittlerweile auch nicht mehr so machen würde. Wo ich auch jedem jungen Politiker wirklich raten würde, es anders zu machen. Und was sich auch noch mal so geändert hat, ist tatsächlich, dass man viel früher noch Einhalt gebietet. Nicht erst bei, wenn was ganz Schlimmes ist oder mir ist mal einer ins Auto reingefahren oder also bewusst absichtlich, weil man wusste, das ist jetzt mein Auto und Ähnliches. Also das merkt man dann schon, dass man da nicht alleine bleibt. Und wenn ich einen letzten Gedanken noch sagen darf, was sich auch geändert hat, Auch die Medienberichterstattung ist eine andere geworden. Also wenn ich überlege, so vor 10, 12 Jahren, als unser Landesgruppenvorsitzender, der damals Generalsekretär war, beworfen wurde mit Eiern, mit Tomaten, da wurde auch berichtet, na, das hat gesessen. Da war jetzt nicht so, da ist ein CSU-Politiker abgeschossen worden, sondern da hat man dann gesagt, wird schon seine Gründe gehabt haben beim einen oder anderen. Und da bin ich jetzt schon froh, dass wir so einen Grundkonsens haben, dass es nicht in Ordnung ist, Politiker anzugreifen.
Frau von Storch, der sächsische Innenminister Armin Schuster hat vorgeschlagen, einen neuen Straftatbestand einzuführen für die, und ich zitiere, Bedrohung von Amts-, Mandatsträgern und Ehrenamtlern. Meinen Sie, das würde helfen?
Nein, ich glaube, dass das keine gute Idee ist, dass sich die Politiker stärker schützen als alle anderen. Es haben sehr viele Menschen im täglichen Leben sehr viel und immer zunehmend Probleme mit täglicher Gewalt im Regionalexpress, auf den Straßen und so weiter. Sie wissen, wovon ich spreche. Und da die Politiker jetzt rauszunehmen, ist, finde ich, problematisch. Aber ich möchte, erlauben Sie mir einen Punkt zu machen, wegen persönlicher Gewalterfahrung, die ich auch hatte. Mhm. Ich bin auch angegriffen worden. Nachdem mein Auto abgebrannt worden ist, 2015, bin ich das erste Mal 2016 körperlich angegriffen worden. Mhm. Der Täter hat hinterher den Aachener Friedenspreis bekommen und ich Polizeischutz. Jean Peters, der jetzt eine verantwortliche Rolle bei Korrektiv spielt. Ja, also das sind alles Debatten, die nicht geführt werden, wo ich mich wundern muss, wie die Gesellschaft darauf reagiert. Ich finde es richtig, dass die Gewalt verurteilt wird, und zwar alle Gewalt, die dort kommt. Und wenn wir die angucken, die Gewalt, dann vielleicht als letzter Punkt, weil wir über Rechts und es wird suggeriert, es wird unterstellt, die Gefahr kommt irgendwie, die AfD hat der Ecke gesagt, heizt die Situation auf. Wenn Sie sich angucken, woher die Gewalt kommt, dann kommt die zu ganz großen Teilen überwiegend von links. 8-mal mehr von links bei Personenschäden und 6-mal mehr von links bei Sachschäden.
Wir führen ja heute die Debatte und wir können uns mal angucken. Wir können uns mal angucken, dass Politiker aller Parteien ja angegriffen werden. Und über die Zahlen gab es ein bisschen Diskussion, aber die können wir uns jetzt noch mal genauer anschauen.
Gegen welche Parteien richtet sich die Gewalt? Die Antwort auf eine Anfrage der AfD an die Bundesregierung. Laut den vorläufigen Zahlen gab es im vergangenen Jahr insgesamt 2790 Angriffe auf Politikerinnen und Politiker der im Bundestag vertretenen Parteien. Insgesamt sind das fast doppelt so viele wie 2019. Zu Angriffen gehören unter anderem Körperverletzungen, Brandstiftungen, aber auch Bedrohungen, Beleidigungen und Nötigungen. Die meisten Angriffe zielten auf die Grünen. Schaut man allerdings nur auf die Gewaltdelikte, sind Politikerinnen und Politiker der AfD in 4 der 5 untersuchten Jahre am häufigsten betroffen. Im vergangenen Jahr wurden 86 Gewaltdelikte gegen die AfD gemeldet. Dahinter folgen die Grünen.
Herr Machowitz, es gibt viele Übergriffe gegen die AfD, aber auch gegen die Grünen. Das sind die beiden Parteien, die mit Abstand am meisten angegriffen werden. Warum gerade die beiden und woher kommt diese Verrohung?
Also ich kann es natürlich jetzt nicht im Detail erklären, weil man die Täter ja meistens nicht findet und ihre habhaft wird und sie dann auch nicht fragen kann. Man kann sich erklären, dass es wahrscheinlich daran liegt, dass beide Parteien irgendwie für eine Polarisierung am anderen Ende des Spektrums stehen und für das jeweils andere Ende des Spektrums irgendwie eine Provokation darstellen. Die Grünen haben das in der Vergangenheit ja vielfach erlebt mit all den Vorwürfen um den sogenannten Heizhammer oder der Frage, sind sie zu fundamentalistisch im Umgang mit Klimaschutz und so weiter. Und das gibt natürlich da auf der rechten Seite eine wahnsinnige Polarisierung. Andererseits erlebt die AfD von größeren Teilen des politischen Wettbewerbs natürlich eine extrem starke Ablehnung. Und ich glaube, da schaukelt sich schon auch was hoch. Das muss man einfach so sagen. Und ich bin kein Fan davon, einzelne Parteien dafür verantwortlich zu machen, dass der Diskurs ein Problem ist. Die AfD trägt sehr viel zur Verrohung bei, das muss man einfach sagen. Da muss man sich nur die Ordnungsrufe in den Parlamenten anschauen, die in allererster Linie die AfD betreffen. Da muss man sich nur bestimmte Äußerungen von sehr vielen AfD-Spitzenkadern anschauen. Aber trotzdem ist es nicht in Ordnung, dass es Gewalt gegen AfD-Politiker gibt. Und ich glaube auch, dass man mit diesen Gewalttaten keinen einzigen AfD-Wähler zur Überzeugung bringt, dass diese Partei nicht die richtige für ihn ist. Ganz im Gegenteil, damit bestärkt man die Leute natürlich eher noch. Also ich finde das eine Diskussion, die man natürlich zu allen Parteien führen muss. Und
die Diskussion, Herr Machowitz, führen wir auch noch. Auch die Schuldfrage werden wir noch besprechen. Ich will einmal noch bei diesen tätlichen Angriffen bleiben. Herr Bohmeier, Frau von Storch hat es eben angesprochen. Sie hat auch Angriffe erlebt. Auto wurde angezündet, Farbbeutelanschläge ans Büro, die Torte, die Sahnetorte, mit der sie beworfen wurde. Wird bei der Bewertung von Angriffen gegen Politiker mit zweierlei Maß gemessen?
Das würde ich nicht sagen, aber selbst wenn es in Einzelfällen so sein sollte, dass die eine Gewalt vielleicht etwas achselzuckend zur Kenntnis genommen wird, vielleicht sogar insgeheim begrüßt wird, dann finde ich, lohnt es sich an der Stelle nochmal darauf hinzuweisen, dass Gewalt nie ein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein darf. Und deswegen natürlich sind auch Angriffe gegen Menschen, die in der AfD aktiv sind, zu verurteilen. Da gibt es überhaupt gar keinen Zweifel. Ich möchte nur sagen, dass natürlich die AfD, das wurde ja gerade schon angedeutet, auch einen erheblichen Beitrag dazu leistet, dass das politische Klima so verroht. Und ich möchte dazu vielleicht so einen Gedanken äußern, wie das dazu kommt. Natürlich muss in einer Demokratie gestritten werden, aber es muss eben in der Sache gestritten werden. Es muss vielleicht gegen Ideen gestritten werden, aber es darf eben nie gegen Menschen gestritten werden. Und da, denke ich, ist die AfD Vorreiterin in eine ganz schlechte Richtung, weil sie immer wieder Menschen als Ziele markiert, weil sie immer wieder den Eindruck erweckt, es sei ein Problem, dass Menschen überhaupt in Deutschland sind, dass Menschen überhaupt leben, dass Menschen politisch aktiv sind. Und ich glaube, wir sollten zurückkommen zu dem Grundkonsens: Streit in der Sache, aber Respekt gegenüber den Menschen.
Ich möchte einmal Frau von Storch, Sie haben ja den, weil wir noch bei Matthias Ecke gerade mal verweilen wollen, Sie haben den auf X den Angriff auf Matthias Ecke auch kommentiert und ich habe Herrn Ecke gefragt, wie er das empfunden hat. Ich habe einen Tweet gelesen, den ich ganz spannend fand. Beatrice von Storch, ich lese ihn mal vor, hat direkt an dem Tag getwittert: Ich verurteile den brutalen Angriff auf Matthias Ecke auf das Schärfste. Wer Wahlkämpfer bekämpft, bekämpft die Demokratie. Wie geht's Ihnen, wenn Sie sowas lesen?
Ja, ich habe ja nicht nur das gelesen, ich habe ja auch gesehen und gelesen, dass Herr Orban zum Beispiel, der sächsische AfD-Chef, ja im gleichen Satz, wo er das verurteilt hat, noch gesagt hat, dass ja eigentlich die SPD und die Ampel selber dran schuld sind, dass die Leute wütend sind. Und das empfinde ich als doppelzüngig und auch heuchlerisch.
Macht Sie das sauer?
Ja, es ist eine politische Strategie, die ich als solche erkenne, klar.
Frau von Storch, Herr Ecke findet Ihre Reaktion heuchlerisch. Können Sie das verstehen?
Nein, das kann ich nicht verstehen. Hat er das so gesagt? Das kann ich nicht verstehen.
Haben wir gerade gesehen.
Uneingeschränkt, ja, ich dachte, er bezieht das auf Herrn Orban, der noch einen Zusatz gemacht hat zu seiner Erklärung.
Auf Sie beide ja den Orban
aber
auch
unabhängig davon, nein, das kann ich nicht verstehen. Wir verurteilen linksextreme Gewalt genauso wie rechtsextreme Gewalt oder Gewalt gegen Politiker insgesamt, uneingeschränkt, ohne Vorbehalte. Und wir unterscheiden nicht zwischen Demokratinnen und Demokraten und Nichtdemokraten und Demokratinnen, so wie Sie das immer tun, weil Sie damit klar zum Ausdruck bringen, irgendjemand gehört offensichtlich nicht dazu. Im Bundestag hat es sich eingebürgert, dass die Begrüßung immer lautet, sehr geehrte Demokratinnen und Demokraten. Und alle wissen, wer damit nicht gemeint sein soll. Und dann wird Gewalt verurteilt gegen Demokratinnen und gegen Demokraten. Damit sagt man, die anderen dürfen angegriffen werden. Das finde ich heuchlerisch. Und das finde ich auch wirklich niederträchtig, um ehrlich zu sein. Denn aus der Gewalt sozusagen, dem Gewalt auszusetzen, eine Gruppe rauszunehmen, das finde ich einfach, das geht einfach gar nicht. Und Sie können sich nicht damit rausreden, dass Sie sagen, diese Formulierung Demokraten, dann sagen Sie, sind die AfD-Demokraten? Meinen Sie sie mit, wenn Sie sagen, liebe Demokratinnen und Demokraten, sind wir mit gemeint oder nicht?
Ich will erst mal was zu der Gewalt sagen, auch zu der, die Sie persönlich erlebt haben, Frau von Storch. Ich finde es abgründig, dass Sie das erleben müssen. Das tut mir nicht nur leid, sondern ich finde, es geht überhaupt nicht in keiner politischen Auseinandersetzung, egal gegen wen, auch nicht gegen Sie, dass mit solcher Art von Gewaltbeschmierungen und ich weiß nicht was agiert wird. Das ist der erste Punkt. Das gehört für mich zur Demokratie dazu. Zweiter Punkt. Wir leben in einem Land, in dem in der Tat der politische Diskurs verschärft ist. Und ich kann mich sehr gut erinnern an die Rede von Herrn Gauland, als er gesagt hat, wir werden sie jagen. Und dieses wir werden sie jagen hat natürlich bei vielen dazu geführt, dass sie das Gefühl haben, ja, wir sollen sie also jagen, also müssen wir uns jetzt überlegen, Frau das Merkel und andere.
Können wir auch noch mal zeigen,
darf ich ganz
Frau Göring?
Darf ich an der Stelle was
Sie sind sofort dran. Okay. Wir können das einmal uns angucken, nur damit wir wissen, worüber wir reden.
Da wir ja nun offensichtlich drittstärkste Partei sind, kann sich diese Bundesregierung, die gebildet wird, wie immer sie aussieht, sie kann sich warm anziehen. Wir werden sie jagen. Wir werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen. und wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen.
So, das ist, gibt viele andere Äußerungen im Deutschen Bundestag, außerhalb des Deutschen Bundestages. Herr Golland ist ja Ihr Ehrenvorsitzender. Sie werden jetzt wahrscheinlich wieder irgendwas erklären. Und ich will noch eins sagen zu der Frage, sind AfD-Politikerinnen und Politiker Demokratinnen und Demokraten? Sie sind demokratisch gewählt, aber deswegen sind sie nicht Demokraten, weil sie versuchen mit allem, was in ihrem Programm steht, sie versuchen mit ihrer Haltung unser demokratisches System mal zumindest zu auszuhöhlen oder zu unterminieren. Und das können wir als Demokraten und Demokratinnen nicht akzeptieren. Und das ist genau der Punkt, über den auch gerade in Münster geurteilt worden ist. Nämlich nicht darüber, ob sie vielleicht den 400, weiß ich nicht wie vielten Antrag gestellt haben, sondern darüber, ob sie die Demokratie als Grundlage unseres Gemeinwesens betrachten. Und wenn wir unser Grundgesetz anschauen, wir haben vorhin die Doku ja gesehen, ja? In der im ersten Absatz steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich erlebe sie permanent, wie sie im Parlament, ich bin ja Vizepräsidentin, wenn ich da sitze, wie sie im Parlament Menschen beleidigen, sie danach beurteilen, was sie anhaben. Sie haben Fotos von der Seite gemacht, ist der Rock zu kurz, ist die Hose zu blöd, keine Ahnung. Wie sie Menschen danach beurteilen, wie sie leben, wie sie lieben, wo sie herkommen. Und das höhlt unsere Demokratie und unser Grundgesetz aus, weil die Menschenwürde gilt für alle und nicht eine deutsche Menschenwürde und nicht eine Menschenwürde, von der Menschen ausgenommen sind und andere eben nicht. Und das ist der Punkt, wo es um die Demokratie und den Grundpfeiler unserer Demokratie geht.
Ich bin fast dankbar, dass Sie das Beispiel gebracht haben mit Herrn Gauland und dem Jagen. Und ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie zufälligerweise den richtigen Einspieler dazu hatten. Das Zitat von Herrn Gauland, wir werden Sie jagen, wissen Sie, von wem das kommt? Das kommt von Ihrem Parteivorsitzenden, der 1994, Ludger Vollmer, gesagt hat, wir werden den Kanzler jagen.
Ja, von Stolk, das habe ich da, das können wir auch
okay,
uns mal angucken.
Dann wissen
das
Sie,
können wir uns doch jetzt mal angucken.
Ja, nichts über die gute Vorbereitung.
Wenn der Kanzler die Mehrheit hat von 3 Stimmen, dann soll er sehen, wie er sich über die Zeit rettet. Nochmal 4 Jahre aussitzen wird er nicht. Wir werden ihn jagen, wir werden ihm im Nacken sitzen. Wir werden eine Opposition machen, die sich gewaschen hat. Und ich bin nicht sicher, ob Kohl, Kinkel noch mehr als 4 Jahre sich durchsetzen können.
Das ist, war der Sprecher 1994 der Grünen, Herr Machowitz. Auch Ludger Vollmer spricht ja von Jagen.
Darf ich noch was sagen?
Ich will einmal ganz kurz die Einschätzung, dann sind Sie wieder dran. Ich möchte einmal die Einschätzung von Herrn Machowitz. Er spricht ja von Jagen. Sie kommen auch noch dran. Ja. Hat das die gleiche Qualität?
Ach, das ist schwer zu beurteilen. Das hat wahrscheinlich nicht die gleiche Qualität. Es hört sich jedenfalls jetzt nicht so wahnsinnig bedrohlich an. Es ist gleichwohl trotzdem keine gute, keine smarte, keine kluge Aussage. Ich denke, auch Frau Göring-Eckardt würde sagen, könnte man jetzt lassen können, diesen Satz.
War auch in einer anderen Zeit, muss man sagen. Darauf hat der Frau Bär vorhin zu
ja,
also, aber trotzdem, hätte es nicht gesagt, auch nicht an seiner Stelle.
Mich stört immer so ein bisschen, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, der Diskurs muss sich irgendwie bessern. Ich finde es auch total nachvollziehbar, dass alle Parteien der AfD ihren Ton vorwerfen. Ich würde auch gerne noch mal drüber sprechen, was so alle tun können, um zu verhindern, dass dieser Ton so
ist, wie er ist. Wir können das direkt machen, und zwar anhand, weil wir tatsächlich ja darüber sprechen, wie reden wir eigentlich und was bietet den Nährboden für solche Taten. Und dann können wir mal auf eine andere Partei gucken, nämlich auf den Gesundheitsminister, Karl Lauterbach, der Folgendes jetzt nach Matthias Ecke getwittert hat oder bei X gepostet hat. Hoffentlich ist Matthias bald wieder gesund und im Wahlkampf. Alle demokratischen Parteien müssen gegen Gewalt stehen. Zur Wahrheit gehört, die AfD sieht seit Jahren Hass und Hetze, wie es nie vorher in der Politik bei uns nicht gab. Sie verursacht Gewalt.
Das trifft doch genau jetzt den Punkt, auf den...
Ja, lassen Sie mich Ihnen eine Frage stellen, dann können Sie darauf antworten.
Ich bin noch nicht gefragt.
Herr Fiedler, der Gesundheitsminister, Mitglied der Bundesregierung, schreibt einfach mal auf X nach so einem Vorfall, die AfD ist verantwortlich für diese Gewalt. Kann er das einfach so machen?
Ich bin nicht der Gesundheitsminister und das drängt mich nach all der Zeit tatsächlich mal meine eigene Meinung dazu.
Ja, aber ich will Ihre Einschätzung zum Gesundheitsminister
und zu dem Ton. Deswegen in diese Richtung und sie kommt meiner Haltung dann nah, wenn ich einen dicken, fetten, gedanklichen Absatz zwischen diese beiden Grundaussagen mache. Die erste Aussage muss lauten, es gibt keine Opfer erster und zweiter Klasse. Es gibt nicht gute oder schlechte Opfer, sondern jedes Opfer ist eines zu viel und darf nicht passieren und ist gleichermaßen zu verurteilen. So, Absatz. Die zweite und davon losgelöste Frage lautet aber, was verursacht denn dieses ganze Thema? Und da ist es mir ehrlich gesagt etwas zu dünn, über so Einzelaussagen und Passagen zu diskutieren in einer Zeit, in der wir wissen, dass noch nicht einmal die AfD alleine es darauf anlegt, den Diskurs hier zu verschlimmern. Wir hatten einen Pressesprecher bei der AfD, der gesagt hat, je schlechter es Deutschland geht, je besser geht es der AfD. Wir wissen, wie in den sozialen Medien mit Falschwahrheiten, Unwahrheiten und Diskreditierungen gearbeitet wird. Noch heute hat Frau von Storch von einem Unrechtsurteil geredet. Heute hat sie uns wieder erklärt, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz politisch gesteuert sei, obgleich dort Beamtinnen und Beamte
politische
arbeiten.
Politische Beamte, weisungsgebunden.
Nein, das ist nur die Spitze der Behörde. Erzählen Sie uns immer denselben
Unsinn. Die Spitze der Behörde, genau.
Alle übrigen Beamtinnen und Beamten haben einen Eid auf die Verfassung geschworen, so wie ich auch in der Vergangenheit, und arbeiten nach Recht und Gesetz, das durch unabhängige Gerichte überprüft wird, wie wir das heute schon hier in der Sendung gehört haben. Und was ich damit sagen will, der letzte Punkt ist wichtig. Glauben Sie, das geschieht ohne diese Russland-Connections, die wir jetzt gerade im Augenblick kennen? Russland legt es auf Destabilisierung an und genau das erleben wir.
Sie werden nicht drum herum kommen, auf meine Frage zu antworten. Sie können sagen, das ist Ihnen zu dünn, darüber zu diskutieren. Ich will trotzdem von Ihnen wissen, was Sie davon halten, wenn der Bundesgesundheitsminister mal hier nichts, dir nichts auf X postet, dass die AfD für Gewalt, für diese Gewalt verantwortlich wäre. Die AfD verursacht Gewalt, wenn ich ihn zitiere. Da sind Sie mir eine Antwort schuldig. Geben Sie mir eine oder frage ich jemand anderen?
Ich bin Ihnen deswegen nicht schuldig gewesen, weil ich gesagt habe, ich bin nicht der Gesundheitsminister. Sie können mich sozusagen nicht für Dritte in Haftung nehmen.
Nee, aber ich habe Ihnen gesagt,
für das habe ich Ihnen versucht deutlich zu machen. Das Klima, mit dem sich alle möglichen Leute sozusagen zum Mitmachextremismus oder zu Gewalttaten verantwortlich fühlen, getragen fühlen, das verursacht zu allergroßen Stücken selbstverständlich die AfD. Daran gibt es für mich überhaupt gar keinen Zweifel. Es gibt zahllose Beispiele dafür. Und das geschieht insbesondere dadurch, dass durch Unwahrheiten und Falschwahrheiten in den sozialen Medien, gesteigert durch Algorithmen und selbstverstärkende Mechanismen in sogenannten Echokammern, genau diese Stimmung erzeugt wird, okay, von denen sich die Leute getragen fühlen, also gerechtfertigt. In der Kriminologie kennt man so eine Neutralisierungstheorie. Das heißt, man rechtfertigt vor sich selber die eigene Gewalttat, weil man denkt, das sei jetzt in Ordnung, weil die Politikerinnen und Politiker es ohnehin ja mal irgendwie verdient haben. Und genau für diese Frage halte ich tatsächlich die AfD für hauptverantwortlich. Und viele grundlegende Aussagen hat das Oberverwaltungsgericht heute dazu getroffen.
Ich bin unbedingt bei Ihnen, wenn Sie sagen, die Gesellschaft ist polarisiert und sie polarisiert sich zwischen den Grünen und der AfD. Das ist richtig, aber man muss sich doch mal überlegen, wo kommt diese Polarisierung her? Wenn wir feststellen, dass die Gewalt steigt, wenn wir feststellen, dass die Auseinandersetzung schärfer und härter wird, wenn wir feststellen, dass es sich immer weiter aufschaukelt, das erleben wir ja auch, dann frage ich mich, wo kommt das her? Und ich stelle fest, dass wir jahrzehntelang einen gesellschaftlichen Konsens in dieser Republik hatten. Und dieser gesellschaftliche Konsens in wesentlichen Teilen ist von Links und Grün aufgekündigt worden. Wir werden Terroristen und Nazi genannt, den ganzen Tag lang.
Haben Sie so genannt.
2018. Also, lassen Sie mich nur diesen Punkt zu Ende machen, angesprochen worden.
Weil das gerade passt, würde ich das einmal gerne zeigen. Wir gucken uns das einmal an, Frau von Storch, weil Sie haben tatsächlich Herrn Fiedler einmal im Bundestag Nazi genannt und Menschen wie Frau Göring-Eckardt nennen Sie Klimanazis. Da sagen Sie, ja, es ist warm, sehr sogar, aber dieses hysterische Klimakrisengekreische der Klimanazis ist wirklich unerträglich. Jetzt sagt Ihr Vorsitzender, Herr von Storch,
das ist mein Mann.
Ihr Vorsitzender der Partei, Tino Chrupalla, der sagt, wir sollten alle mal ein bisschen abrüsten, rhetorisch. Verbale Abrüstung tut uns alles gut, sagt er. Jetzt sitzen hier Frau Göring-Eckardt und Sebastian Fiedler. Wollen Sie sich bei den beiden für die Nazisprüche entschuldigen?
Wissen Sie, ich fände es gut, wenn wir tatsächlich alle abrüsten. Aber Frau Göring-Eckardt hat gerade bestätigt, dass wir nicht zu den Demokraten gehört. Und wir werden den ganzen Tag im Plenum des Deutschen Bundestages, und da muss man uns auch mal verstehen, als Nazis beschimpft, als Arm der Terroristen und so weiter, rauf und runter, rauf und runter, passiert das überall. Und deswegen ist das unerträglich.
Aber ich gebe Ihnen noch mal die Chance.
Sie unterbrechen mich, weil ich einen Punkt zu Ende bringen wollte, der schon vor fünf Minuten angesprochen worden ist.
Wir sprechen heute hier darüber, wie der Diskurs zurzeit in Deutschland geführt wird. Und Sie beschweren sich darüber, dass Sie Nazi genannt werden von einigen. Da können wir uns gleich auch ein Beispiel angucken. Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen zum Beispiel sagt, die AfD sind Nazis, wenn Sie sich darüber beschweren. Sie nennen andere Menschen so. Die sitzen jetzt neben Ihnen, Katrin Göring-Eckardt und Sebastian Fiedler. Wollen Sie sich dann für diese Wortwahl entschuldigen?
Wissen Sie, wir werden die ganze Zeit beleidigt. Ich finde diese Polarisierung in der Tat schwierig. Frau Strack-Zimmermann von der FDP bezeichnet uns als einen Haufen Scheiße, auf dem die Fliegen sitzen. Sie meint die Partei und die Wähler. Herr Wanderwitz redet von giftigen Abschaum, wenn er von AfD und Herrn Gauland redet. Der Präsident von Eintracht Frankfurt hat gesagt, kotzt ihnen ins Gesicht. Ja? Also eine Verrohung in diesem Ausmaß, tun Sie bitte nicht so, als kommt das alles, wäre das alles in Ordnung, wenn die das machen.
Wir benutzen auch keine Sätze aus dem Nationalsozialismus, wie Ihr Parteimitglied Herr Höcke.
Aber man weiß sehr bewusst.
Frau Bär, ich will das einmal, weil wir ja gerade bei diesem Beispiel sind und der Ministerpräsident das ja tatsächlich, das sind mittlerweile berühmt-berüchtigte Worte von Herrn Wüst, dem Ministerpräsidenten aus Nordrhein-Westfalen. Wir können uns das einmal noch kurz angucken.
Und eine Partei, in der Nazis den Ton angeben, in der Nazi-Inhalte vertreten werden, ist eine Nazi-Partei. Und es ist gut, dass viele Menschen das nach und nach merken.
Jetzt sagt der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, das ist eine Partei, in der Nazis den Ton angeben. Beatrix von Storch ist die stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Sie ist einer dieser Personen, die den Ton angeben in dieser Partei. Wenn der Ministerpräsident diese Partei dann also eine Nazi-Partei nennt, gibt er dann mit so einer Äußerung Menschen Rückenwind, die auch AfD-Politiker angreifen?
Also ehrlicherweise muss man sagen, dass sich der Ton, seitdem die AfD im Bundestag ist, sowas von massiv verschärft hat. Es ist im Plenum tatsächlich überhaupt nicht möglich, eine normale Debatte zu führen, weil die AfD möchte gar keine normalen Debatten führen. Die AfD lebt ja von Hass und Hetze, weil das zahlt natürlich auf ihr Punktekonto ein, auf ihren Prozentstand ein. Die halten ja auch im Bundestag gar keine Reden fürs Plenum, die wollen ja gar nicht diskutieren. Wenn die Vizepräsidentin oder eine andere der Vizepräsidentinnen oder die Bundestagspräsidentin erstmal ermahnen müssen, dass sie überhaupt angesprochen werden, weil viele Kolleginnen und Kollegen der AfD beginnen ihre Rede ja mit Liebe zu Zuschauerinnen und Zuschauer auf YouTube, weil nur dafür werden natürlich die Reden gehalten und nicht, weil sie einen politischen Diskurs wollen. Wenn Frau von Storch nicht nur ausländerfeindliche Zwischenrufe macht, sondern als Frau frauenfeindliche Zwischenrufe macht, wenn die Kollegin der Linken ans Rednerpult geht und sie sagt, schaut mal, wie die ausschaut, da weiß ich, wo die heute Nacht gearbeitet hat. Ich sitze ja direkt neben der AfD, ich weiß ja, was da jeden Tag kommt. Ja, dann ist es natürlich etwas, ja, herzlichen Glückwunsch, da ist sie wirklich absolute Spitzenreiterin und auch die sammeln sie natürlich, diese Ordnung. Ich will nur sagen, dass Sie natürlich tatsächlich dafür sorgen, dass man auch an der einen oder anderen Stelle, und das hat der Hendrik Wüst auch gemacht, mal aussprechen muss, was wirklich die Mehrheit in diesem Land über diese Partei denkt, die einen Rechtsstaat von innen aushöhlen möchte, die gar nicht in einer Demokratie leben wollen.
Jetzt generiert sie sich wieder als Opfer hier in der Demokratie leben. Also
so, und wenn man einmal nur alleine die Zwischenrufe oder die Unterhaltungen im letzten Jahr beim Festakt, als der Bundespräsident gesprochen hat, so gegen Steinmeier, dass ich selber mal zur Ruhe rufen musste, weil sie es nicht gehört, beim Bundespräsidenten so unflätige Sachen von sich zu geben. Ihre Kollegin Frau Weidel, die ganze Zeit sagt, uns ging es bei Corona so, dass wir angegriffen wurden. Ich sage nur, dieser Diskurs ist, seitdem die AfD im Bundestag ist, so vergiftet und so kaputt, dass natürlich, wenn man mal die Wahrheit ausspricht, ich habe auch mal in der Podiumsdiskussion vor vielen Jahren gesagt, dass natürlich da auch rechtsextreme Kräfte sind. Sofort kam Anwaltsschreiben von der AfD mit ganz viel Geld, was sie dann von einem abkassieren wollen. Will ich einfach nur sagen, dass sie natürlich dazu beitragen, dass dieser Diskurs so vergiftet ist. Und das müssen sie zugeben. Und sie müssen auch zugeben, dass sie gar nicht normal miteinander diskutieren wollen. Sie wollen, dass eine Spaltung ist. Und der wichtigste Punkt
ist angekommen.
Nee, aber der allerwichtigste Punkt ist, ich würde mich lieber mit den beiden Kolleginnen und Kollegen von den Grünen und von der SPD anders auch mal inhaltlich noch stärker wieder auseinandersetzen. Man kann es oft im Plenum gar nicht, weil man so damit beschäftigt ist, sich gemeinsam gegen diese Partei abzugrenzen. Und das schadet auch dem politischen Diskurs an dieser Stelle.
Herr Machowitz. Ich möchte noch mal bei dem Wüst-Beispiel bleiben, weil wir über die Sprache reden. Wenn CDU-Mann Wüst sagt, die AfD sei eine Nazi-Partei, schürt er dann auch das Klima, welches zu Angriffen eben auch auf AfD-Politiker führt?
Also ich kann Ihnen sagen, warum ich das keine gute Idee finde, dass er sich so ausdrückt. Nämlich, weil es so viele Wähler der AfD gibt, die sich davon auch beleidigt fühlen und die sich davon auch in eine Ecke gedrängt fühlen. Und das ist von einem Ministerpräsidenten, finde ich, nicht besonders smart, diese Partei dann als eine Nazi-Partei zu bezeichnen. Es gibt 30% der Leute in meiner Heimat, in Sachsen, in Thüringen, in Brandenburg, die kurz davor sind, AfD zu wählen. Das sind nicht alles Nazis, das sind viele Leute, die Probleme haben, die sie nicht gelöst sehen. Und die wird Herr Wüst nicht von seiner Politik überzeugen, wenn er so spricht. Ich habe auf der Fahrt hierher ein Interview mit Julie C. gelesen, der Schriftstellerin, und die hat genau vor dem gewarnt, was Sie gerade angesprochen haben, Frau Bär. Die hat gesagt, die größte Gefahr liegt darin, dass jetzt alle sich gegenseitig wieder die Verantwortung zuschieben für diese Gewaltspirale. Und gerade die etablierten Parteien, die CDU, die Grünen, die SPD, die FDP, die Gelegenheit verstreichen lassen, sich eigentlich inhaltlich mit der Frage auseinanderzusetzen, warum die AfD so stark gewählt wird. Die Leute sehen seit vielen Jahren eine nicht gelöste Migrationskrise und ein Problem bei diesem Thema. Die Leute sehen, dass die Bahn nicht fährt. Die Leute sehen, dass der Klimawandel voranschreitet, aber so ein richtiger smarter Umbau in diesem Land auch nicht funktioniert. Die sehen, dass irgendwie Kraftwerke abgeschaltet werden ohne ein vernünftiges Zukunftskonzept. Die haben ein Problem mit vielem, was die Regierung tut. Darüber wird dann nicht gesprochen. Stattdessen haben wir jetzt hier auch schon wieder sehr viel Zeit damit verbracht, uns gegenseitig die Schuld für die Diskurslage zuzuschieben. Ich würde mir schon wünschen, dass von der CDU bis zu den Grünen alle auch sagen, wir haben eine Verantwortung dafür, dass es in diesem Land funktioniert und dass die Probleme gelöst werden. Und das bringt viele Leute dann vielleicht auch wieder von der AfD zurück.
Ja, das halte ich für eine einigermaßen steile These, weil es im Prinzip die Erzählung der AfD selber ist, sozusagen die Regierung oder der Diskurs, der nach meiner Bewertung stattfindet. Also immer dann, wenn ich im Parlament bin, dann erlebe ich, dass es teilweise einen heftigen Diskurs zwischen den demokratischen Parteien im Plenum tatsächlich gibt. Ich finde nur, wenn Sie sich das so einfach machen, dann verkennen Sie den eigentlichen...
Ich mache es mir einfach, wenn ich von Ihnen wünsche, dass Sie Probleme lösen.
Ich habe meinen Punkt ja noch gar nicht genannt. Es wäre, wenn es so einfach wäre, dann das verkennt den Umstand, dass ein wesentlicher Teil der Debatte eben außerhalb dieses Diskurses stattfindet und dass das Kernproblem darin besteht, dass all diejenigen, die Sie gerade adressiert haben, überhaupt nicht mehr vordringen. Wenn Sie solche Debatten mit Leuten, die Sie als Wähler teilweise charakterisiert haben, die ich jetzt mal zum harten Kern zählen möchte, die also überzeugte AfD-Wähler sind, dann erleben Sie in den Gesprächen mit Ihnen persönlich, dass Sie denken, Sie diskutieren mit jemandem in einer anderen Welt. Und dieser Punkt, das heißt, Sie erreichen Sie gar nicht. Das ist unser größtes Problem, was ich im Moment sehe. Und das resultiert daher, dass mit unterschiedlichen Wahrheiten in den sozialen Medien so stark über eine so lange Zeit operiert worden ist, dass es sehr, sehr schwer ist, zumindest für diesen harten Kern, da wieder vorzustoßen. Und ich sage nochmal den Punkt, wenn wir glauben, nach der heutigen Erkenntnislage, das sei alles ohne Russlands Beteiligung passiert in den letzten Jahren, halte ich uns für naiv.
Aber darf ich Sie noch mal fragen, ist dann die Lösung, die Sie vorschlagen, dass man die Leute, die in Sachsen und in Sachsen-Anhalt und in Thüringen und in Brandenburg AfD wählen, dass man denen sagt, ja, ihr seid sowieso nicht mehr zu erreichen?
Nein,
wir haben
Gegenteil.
Keine Lösungen für
nein, ich, im Gegenteil. Also, ich sage, wir müssen trotzdem mit
so
Ihnen reden.
Das ist ein bisschen der Subtext.
Wenn ich sage, nein. Ich sage, wir müssen trotzdem und gerade erst recht mit Ihnen reden. Und zwar massiv müssen wir das tun, aber nicht, indem wir gleichzeitig erzählen, wir lösen eure Probleme nicht. Das entspricht auch übrigens der Wahrheit nicht. Mhm. Also die Regierung arbeitet tagtäglich daran, die Probleme zu lösen.
So scheinen die Leute damit im Moment nicht besonders zufrieden zu sein.
Vielleicht ist das ein Teil des Problems, dass Teile der Medien, aber natürlich auch Teile des politischen Diskurses sich einfach einfach von der Wahrheitsbasis so weit entfernt. Also ich nehme jetzt mal Ihr Beispiel mit den Kraftwerken. Da ist es ja kein Zufall, dass die Unternehmen, die die letzten Atomkraftwerke betrieben haben, heilfroh waren, dass die abgeschaltet wurden. Da ist ja jetzt im Zuge dieser sogenannten Atomleaks rausgekommen, dass zum Beispiel die Chefs von E.ON gar kein Interesse mehr daran hatten. Die haben also an das Bundeswirtschaftsministerium geschrieben, wunderbar, dass das jetzt so kommt. Also da denke ich mal, das ist ein schönes Beispiel dafür. Nur damit
kein Missverständnis entsteht, weil Sie eben so auf Herrn Machowitz zeigten, Sie meinten mit Teile der Medien, die nicht mehr auf dem Boden der Wahrheit sind, nicht die Zeit.
Natürlich nicht die Zeit. Entschuldigung, nein, natürlich nicht die Zeit. Aber diese These, die Sie eben zitiert haben, ja, dass also die dass Kraftwerke abgeschaltet werden ohne fundierte Basis, das ist natürlich eine These, die breit vertreten worden ist. Sie ist aber falsch.
Ich fürchte, darüber müssen wir eine eigene Sendung machen.
Aber okay, das wollen wir ja gar nicht. Ich wollte aber den Punkt trotzdem machen, dass natürlich eine nicht mehr faktenbasierte Diskussion auch dazu führen kann, dass eine Regierungskoalition wie zum Beispiel die Ampel in einer Weise angegriffen wird, die dann letzten Endes nicht mehr den Tatsachen entspricht. Und da bin ich wieder völlig bei meinem Kollegen, der gesagt hat, es betrifft natürlich alle Parteien, die Spielregeln des demokratischen Diskurses einhalten müssen. Und da denke ich, muss auch die Union vielleicht hier und da ein bisschen vorsichtiger formulieren in ihrer Kritik an der Ampel. Ne? Hart in der Sache, aber eben auch fair in der Sache.
Und genau deswegen führen wir jetzt eine...
Ich glaube schon, dass wir sehr fair sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben bei über der Hälfte der Gesetze sogar mitgestimmt. Nur wir müssen natürlich trotzdem auch Kritik üben dürfen, ohne dass man dann immer gleich auch von manchen Ampelvertretern in einen Topf mit der AfD reingeworfen wird. Weil das ist auch etwas, was ich nicht akzeptieren kann. Auf der anderen Seite, es gibt auch bei Ihnen, Frau Göring-Eckardt, einen Kollegen der Grünen, egal wann ich eine Rede halte, kommt da auch rechtsextrem, rechtsextrem. Das geht natürlich nicht, weil so ein politischer... Herrn Grundl. Mhm. Also ich wollte ihn gar nicht so prominent machen, so wichtig ist er nicht, aber ich sage nur, es ist natürlich
jetzt
nicht schön.
Jetzt kennt sie ganz Deutschland.
Es ist natürlich nicht schön, wenn es dann noch einzelne Kollegen gibt, auch von Seiten der Ampel, die dann immer gar keinen Unterschied machen wollen, weil wir uns ja auch nicht ausgesucht haben, zu Beginn dieser Legislaturperiode rüber zur AfD rücken zu müssen, nur weil die FDP darauf bestanden hat, dass man sich da auch manchmal sehr leicht macht. Und da würde ich mir schon wünschen, dass da eine ganz große Differenzierung auch bei allen stattfindet, auch bei denjenigen, die jetzt eben gerade Regierungsverantwortung tragen.
Frau Göring-Eckardt, kurz bitte.
Ja, also ich finde, diesen Diskurs, den sollten wir immer führen, wie hart wir uns gegenseitig angreifen und wie wir Dinge beurteilen, wie
oder Formulierungen den Demokratinnen beurteilen. Und Demokraten.
Frau von Storch, ich wollte jetzt gerade gar nichts gegen Sie oder zu Ihnen sagen, sondern einfach auf Herrn Machowitz reagieren und auf das Interview, was er zitiert hat, weil da wird der Eindruck erweckt, naja, diese Gewaltexzesse, das passiert eben auch, weil so viel Frust herrscht. Und das, finde ich, das ist eine Verharmlosung der Gewalt, die wir gerade erleben. Das geht nicht aus meiner Sicht. Das andere, wir sind jetzt gerade Regierung, ich war ja lange in der Opposition und wir haben uns nichts geschenkt, zu Recht nichts geschenkt, im demokratischen Diskurs miteinander. Aber was aus meiner Sicht wirklich ein Problem ist, ist, dass wir nicht mehr in der Lage zu sein scheinen in diesem Land. Und das hat mit Medien zu tun, das hat mit Destabilisierung unter anderem von Russland zu tun. Frau von Storch hat ja da auch in ihrem Umfeld durchaus Geldgeber und Kontakte und zu anderen Autokraten. Man fragt sich immer, Destabilisierung soll passieren. Und sie passiert, indem man eben nicht mehr darüber spricht, was gerade gelingt in Zeiten, die wahnsinnig krisenhaft sind. Das haben wir uns alle nicht ausgesucht, Sie nicht, wir nicht, niemand. Was gelingt? Man kann immer sagen, Glas halb voll oder Glas halb leer. Und der Unterschied zur AfD ist dann noch, dass die AfD einfach das Glas zerstört und sagt, es ist gar kein Glas mehr da. Und ich finde, wir können schon darüber reden, was diese Gesellschaft geschafft hat. Nicht, was die Politik, Ampel, wer auch immer geschafft hat, was die Gesellschaft geschafft hat. Und wir sollten auch nicht so tun, als ob wir die Probleme der Bürgerinnen und Bürger alle einfach lösen können. Das werden wir nicht können. Das können wir nur gemeinsam schaffen. Im Übrigen wollen unterschiedliche Leute ganz verschiedene Dinge. Das gehört zur Demokratie dazu. Ich bin mal dafür auf die Straße gegangen, dass man so unterschiedlich sein kann in 89 und war davor in der DDR-Opposition. Natürlich, ich kann nicht als Politikerin alle Wünsche von allen Leuten irgendwie erfüllen, sondern ich bin dafür da, dafür zu sorgen, dass es ein vernünftiges gemeinsames Ganzes gibt, dass es einen Konsens gibt, im besten Fall, oder einen guten Kompromiss. Und darum geht es in dieser politischen Auseinandersetzung. Das ist gelebte Demokratie.
Noch ganz kurz, weil ich so direkt angesprochen war. Also natürlich rechtfertigt keine Form von Politik, ist sie gut oder schlecht oder mittelmäßig, irgendeine Form von Gewalt, ist doch total klar. Aber Polarisierung bekämpft man auch nicht mit Polarisierung. Und Vorwürfe bekämpft man nicht mit Gegenvorwürfen und Lautstärke bekämpft man nicht mit Lautstärke, sondern man bekämpft Polarisierung mit Problemlösung, mit einem ruhigen Diskurs, mit einer ruhigen Debatte und nichts anderes, als dass die demokratischen Parteien das tun, wünscht man sich und wünsche ich mir als Beobachter dieses Betriebs.
Ja.
Und das ist ja das, was passiert.
Jetzt möchte ich, ich möchte mit Ihnen allen jetzt noch mal den Versuch wagen, ein bisschen in die Zukunft zu blicken, nach vorne zu gucken. Denn wir haben die Sendung ja begonnen mit dem Urteil aus Münster zur AfD. Und das entfacht jetzt noch mal neu die AfD-Verbotsdebatte. Und Herr Burmeier, Sie sind für so ein AfD-Verbot, wenn ich es richtig verstehe. Warum eigentlich?
Also ich bin zunächst mal dafür, dass man einen solchen Verbotsantrag schreibt. Und zwar, weil ich glaube, dass ein Verbot der AfD tatsächlich nur die eine Hälfte der Lösung wäre dieser Krise der demokratischen Kultur. Die zweite Hälfte und wahrscheinlich sogar, wenn man ehrlich ist, zwei Drittel der Lösung sind ein demokratischer Diskurs, in dem wir zum Beispiel die Fragen diskutieren, die wir heute diskutieren, in dem wir uns in unserem Lande wieder besinnen darauf, wie wir miteinander streiten wollen, aber auch, welche Positionen wir einfach im demokratischen Diskurs von vornherein nicht hören wollen. Und dazu gehören zum Beispiel menschenfeindliche, rassistische Diskurse. Das gibt unser Grundgesetz vor. Das hat Herr Fiedler eben völlig zu Recht gesagt. Das gehört nicht zum Diskurs. Auch Frau Göring-Eckardt hat es schon gesagt. Das gehört einfach nicht zum Diskurs. Und ich glaube, dass ein solcher Verbotsantrag, wenn man ihn in einem Diskurs wirklich auch der Öffentlichkeit präsentiert, wenn man den Menschen zeigt, das steht da drin, dass er dann einen großen Beitrag leisten kann zu einer solchen Debatte. Wie gesagt, das Verbot alleine ist keine Lösung, weil natürlich der Rechtsextremismus in den Köpfen durch ein Verbot der AfD alleine nicht zu bekämpfen ist. Aber man kann den Menschen zeigen, schaut her, das ist diese Partei, dafür steht hier so viel Hass, so viel Menschenfeindlichkeit, so viel Rassismus ist in dieser Partei vertreten. Da hat das Bundesamt für Verfassungsschutz 2000 Seiten Beweismaterial vorgelegt in Münster. Das wollen wir doch wohl nicht. Das soll doch in Deutschland nicht ernsthaft auf Wahlzetteln zu finden sein. Und ich glaube, dass ein solcher Prozess, Verbotsantrag mit breitem Diskurs, die Menschen auch wieder begeistern kann für die Demokratie, für das, was unser Grundgesetz
jetzt eigentlich ausmacht. Aber, glaube ich, mal stellen.
Frau von Stolch, jetzt dürfen Sie gerne
antworten. Ja, vielen Dank.
Was würde denn passieren, ich stelle Ihnen noch eine Frage dazu, was würde denn passieren, wenn die AfD verboten werden würde?
Wissen Sie, was Sie gerade gesagt haben, das ist schon wirklich bemerkenswert. Das klingt so in etwa zugespitzt, wir retten die Demokratie, indem wir die Opposition verbieten. Auf jeden Fall stellen wir mal einen Antrag und dann retten wir die Demokratie, indem wir die Opposition verbieten. Das ist so hanebüchen, das ist so hanebüchen. Stellen Sie sich das mal in den anderen Ländern vor. Stellen Sie sich mal vor, in Deutschland geht voran und verbietet die AfD. Was macht dann Macron? Verbietet Le Pen und dann werden die Schwedendemokraten verboten und Geert Wilders und am Ende verbieten die Demokraten die Republikaner in den USA oder Orban verbietet die Opposition bei sich im Land. Dann ist der Aufschrei aber plötzlich wieder groß. Ja? Also das heißt, sie spielen mit dem Feuer. Und es ist wirklich, ich muss es noch mal sagen, es ist hanebüchend, was Sie hier machen. Sie müssen sich mal selber zuhören beim Reden. Ja, Sie wollen die Opposition verbieten und merken aber, Sie haben schon so den Verdacht.
Vom Verbot der CDU ist keine Rede. Ne? Es geht um die undemokratische.
Ach so, die undemokratische. Es geht um die undemokratische. Sehen Sie, da haben wir es. Ja? Aber vielen Dank. Ich finde, ich fand das super, dass er es noch einmal in laufende Kamera gesagt hat. Es geht um die undemokratische. Wir sind nicht die Demokraten. Und das ist einfach wirklich ein Skandal. Das
Herr Klamroth, lassen Sie mich vielleicht ganz kurz erklären, worum es da geht. Der Witz dabei ist, die Demokratie ist eben nicht nur so etwas wie eine Spielregel, wo es darum geht, wer würfelt wie und wer bekommt welche Stimmen. In der Demokratie geht es eben auch um Werte. Das ist das Besondere. Deswegen haben wir eine wehrhafte Demokratie. Es reicht eben nicht nur, Stimmen zu bekommen, sondern man muss auch auf dem Boden der Werte stehen. Das heißt, man muss die Grundrechte achten und vor allem die Menschenwürde. Und da gibt es eben begründeten Anlass zum Zweifel. Das hat das Gericht in Münster gerade bescheinigt, dass die AfD auf
der Punkt ist angekommen. Das Interessante ist ja, wir haben in dieser Runde ja durchaus unterschiedliche Perspektiven. Fiedler, Sie sind gegen ein AfD-Verbot, wenn ich das richtig weiß. Oder sind Sie mittlerweile dafür?
War gegen ein AfD-Verbot. Ich habe das auch immer so kommuniziert, und zwar bis gestern, weil ich immer gesagt habe, ich interessiere mich zunächst einmal dafür, was das Oberverwaltungsgericht in Münster sagt. Ich bin seit dieser Rechtsprechung offen dafür, weil es eben deutlich gemacht hat, es geht nicht nur um die Menschenwürde, sondern ein weiteres Kernelement, was das Oberverwaltungsgericht festgestellt hat, ist eben, dass die AfD sich Menschen, und zwar ganz konkret sogar auch Deutsche erster und zweiter Klasse vorstellt. Und das gibt es eben so nicht. Und das steht dort schwarz auf weiß und es gibt zahlreiche Belege dafür, dass das so ist. Aber es gibt einen zweiten Grund, warum ich dafür offen bin. Weil wir gesehen haben, welche positiven Effekte ein solches Verfahren während der Verfahrensdauer haben kann. Wir haben nämlich gesehen, dass nach den Veröffentlichungen der Korrektivrecherchen die Leute, Frau von Storch wird jetzt ja sagen, das wären alles Linke gewesen. Sie findet auch, dass die Bundesinnenministerin eine Linksextreme ist. Es waren aber Leute in Wahrheit aus der Breite der Gesellschaft, die auf die Straßen gegangen sind und die Zustimmungswerte der AfD sind heruntergegangen. Das Gleiche ist passiert, als herausgekommen ist, oder nochmal belegt worden ist oder die Verdachtsgrade sich erhöht haben, wie stark der russische und chinesische Einfluss auf diese Fraktion ist. Wir wissen das in Wahrheit, wenn wir einzelne Protagonisten aus der Fraktion uns angucken, was da schon passiert ist. Frohnmeier und viele andere haben dort schon im Fokus gestanden. Und was jetzt passieren würde, wenn wir einen solchen Antrag hätten, dann hätten wir zunehmend solche Debatten im Laufe des Verfahrens, die der Öffentlichkeit deutlich machen würden, mit wem sie es wirklich zu tun haben. Ich empfehle jedem nur, die Wikipedia-Einträge der Protagonisten aus der Bundestagsfraktion sich anzugucken. Wie viele Vorbestrafte dabei sind, wer schon Einflussnahmen dabei hat, welche Mitarbeiter wirklich handfeste Rechtsextreme dabei sind.
Die Beweisführung also, müssen wir jetzt hier in der Sendung nicht noch
die müssen komplett wir, die müssen wir nicht tun. Ich will nur sagen, diese Skandale werden zunehmend transparenter werden der Öffentlichkeit. Und das wird den Diskurs beeinflussen und wird ihn sehr positiv und plural beeinflussen.
Frau Göring-Eckardt, was würde denn passieren, wenn jetzt die AfD verboten werden würde? Würden dann die Wähler zu den Grünen, zur Linken gehen?
Vermutlich nicht. Und ich weiß jetzt auch gar nicht, was das für eine Diskussion sein sollte. Ich glaube, erstens, wir müssen mit der AfD eine politische Auseinandersetzung führen.
Genau, aber auch die Frage, die ich stelle, ist, ob man ein Verbotsverfahren anstreben sollte.
Ich komme da auch gleich drauf. Erstmal steht aber wirklich die politische Auseinandersetzung. Die AfD findet, dass man aus Europa austreten soll. Sie wäre eine Katastrophe für die Selbstbestimmung von Frauen. Sie wäre eine Katastrophe für all die Menschen, die irgendwie anders sind, weil sie anders lieben, anders aussehen, wie auch immer. Und das kann man inzwischen nahezu jeder zweiten, dritten Bundestagsrede von AfD-Abgeordneten hören, die immer sagen, wenn wir an der Regierung wären, manche sagen sogar sind, dann werden wir. Und dann geht es immer um Ausgrenzung, geht immer um Abwertung. Und das ist die eigentliche Katastrophe für die Demokratie. So, jetzt haben Sie gefragt, was ist mit dem AfD-Verbot? Ich finde, das Urteil von Münster ist deswegen wichtig, weil es sehr deutlich gemacht hat, rechtsstaatlich deutlich gemacht hat, dass diese Frage des Verdachtsfalls, darüber sprechen wir gerade, nicht nur legitim ist, sondern berechtigt. Ich bin jetzt, wie Herr Fiedler, wie Dorothee Bär, Mitglied eines Verfassungsorgans. Wenn die Verfassung bedroht ist durch eine Partei, dann kann ich nicht sagen, ah, das ist mir egal, das könnte irgendwie politisch komisch aussehen, da kümmere ich mich jetzt nicht drum. Deswegen glaube ich, nach diesem Urteil müssen wir uns anschauen, was sind die Argumente. Ich habe es noch nicht alles gelesen, Sie haben es vielleicht schon gelesen, also ich habe noch nicht alles gelesen. Was sind die Argumente und sammeln wir diese für die Frage, soll ein solcher Antrag gestellt werden? Und das führt zu öffentlicher Debatte. Das ist auch Teil der Demokratie, das ist Teil dessen, was uns so wirklich reich macht, dass wir das können, dass wir genau darüber sprechen.
Aber Frau Göring-Eckardt, dann würde ich Sie an dieser Stelle auffordern, mit Ihrer Fraktion dafür zu kämpfen, dass ein solcher Antrag wenigstens geschrieben wird.
Das heißt ja nicht, dass man ihn stellen muss. Nein, danke für die Aufforderung, weil ich eben, das wäre mein letzter Punkt gewesen, nicht glaube, dass es gut ist, wenn jetzt eine Fraktion sagt, wir machen das mal. Sondern das macht dann Sinn, wenn demokratische Parteien miteinander sagen, wir beugen uns darüber, gucken uns das an und stellen uns gemeinsam diese Frage, wie geht das? Ich glaube nicht, dass wir da im partei- oder fraktionspolitischen Diskurs sein sollten, sondern das sollten wir gemeinsam machen und in aller Ruhe darüber sprechen. Es sind ja Leute aus verschiedenen Parteien, die sagen, wir wollen uns das anschauen. Und für mich gilt ganz zentral, gemeinsam handeln der Demokratinnen und Demokraten an diesem Punkt.
Frau Bär, wäre das ein... Frau Göring-Eckardt plädiert dafür, gemeinsam wohl auch mit der CDU und CSU so einen Verbotsantrag zu prüfen zumindest. Wäre das etwas, wo Opposition und Regierungsparteien zusammenarbeiten könnten?
Also ich möchte zwei Punkte machen. Zum einen ist das, was Sie vorhin angesprochen haben, wie es in den jetzt ostdeutschen Bundesländern ausschaut, natürlich so ein Punkt, den ich auch teilweise in meinem Wahlkreis erlebe. Es gab ja schon öfter diese Diskussionen, Verbotsverfahren, ja oder nein, dass schon Menschen, die jetzt nicht AfD wählen wollen und sagen, aha, ihr kommt ihnen nicht mehr bei, also jetzt verbieten und dann sind sie weg. Das ist schon mal der eine Punkt, der ganz viele auch dazu bringt zu sagen, da stimmt doch irgendwas nicht, die sich noch nicht ausreichend auch mit den Inhalten der AfD auseinandergesetzt haben. Und das Zweite, ja, res pizifinem, man muss natürlich immer schauen und auch den Worst Case durchspielen. Man stellt so einen Antrag, man geht in ein Verbotsverfahren rein und dann verliert man das Ganze. Mhm. Und dann hätte die AfD natürlich eine ganz andere Legitimation. Deswegen finde ich es wahnsinnig wichtig und es passiert ja auch viel mehr. Katrin Göring-Eckardt hat ja schon angefangen, einige Beispiele aufzuzählen. Aus der EU raus, aus der NATO raus. Quatsch. Wenn man Höcke sich anhört und sagt, er möchte, dass behinderte Kinder nicht mehr in Schulen integriert werden. Das sind doch alles genau die Themen, wo wir einfach alle gehalten sind, auch den Menschen zu sagen, ihr wisst schon, was ihr euch einkauft. Ihr kauft euch nicht nur den Protest ein, sondern ihr kauft euch wirklich Menschen ein, die Menschen beurteilen, die Menschen verurteilen, die bestimmte Menschen auch gar nicht in diesem Land haben wollen, die wirklich nicht nur ausländerfeindlich sind, die frauenfeindlich sind, die Feinde der Demokratie sind. Und dann an ganz konkreten Beispielen, was bedeutet es denn für dein Leben? Was bedeutet es zum Beispiel auch für deinen Geldbeutel? Was bedeutet es für deine Heimat? Und dann kann ich mir persönlich nicht vorstellen, wenn man sich wirklich mit den Inhalten auseinandersetzt, dass es noch irgendjemanden gibt, der der Partei freiwillig die Stimme geben möchte.
Frau von Storch, diese Debatte um ein AfD-Verbot, die jetzt auch wieder entflammt ist, freuen Sie sich eigentlich über so eine Debatte? Nützt die Ihnen?
Nein, ich finde das Demokratie schädlich und ich finde, das ist ein Offenbarungseid der demokratischen Parteien, dass sie sich mit sowas auseinandersetzen und glauben, dass sie, weil ich es lächerlich finde.
Sie finden Demokratie lächerlich?
Nein, ich finde es lächerlich, dass sie uns ausgrenzen und dass sie der Meinung sind, sich darüber erheben zu können, wer Demokrat ist und wer nicht Demokrat ist in diesem Land. Das finde ich unverschämt nach geradezu. Und deswegen finde ich auch die Debatte darüber, eine demokratische Partei, die eine Oppositionspartei ist, zu verbieten. Diese Debatte sollten wir nicht führen. Sie sollten sich mit unseren Inhalten auseinandersetzen, sehr, sehr gerne. Sie sollten ihre Brandmauer abbauen, sehr, sehr gerne. Dann reden wir über Themen und über Sachen. Ich glaube, das ist genau das, was die Menschen brauchen. Die Polarisierung, ich wollte das am Anfang sagen, vielleicht kann ich es jetzt am Ende sagen, die hat einen Grund, weil nämlich der gesellschaftliche Konsens aufgekündigt worden ist. Wir sind kein Einwanderungsland, wir brauchen Energie aus Kohle und Kernkraft und es gibt zwei Geschlechter und nicht 96. Ja. Und diesen Konsens haben Sie
und den Gerichten genau gesagt gekriegt, warum Sie eben nicht auf dem Boden sind.
Ich will jetzt mal zusammen noch einmal darauf gucken, wie wir auch begonnen haben mit in dieser Sendung, nämlich mit den Angriffen auf Politikerinnen und Politiker und Wahlkampfhelferinnen und Wahlkampfhelfer im ganzen Land. Frau Göring-Eckardt, wenn Sie an die kommenden Wahlkämpfe denken, rüsten Sie sich dann mehr als früher? Befürchten Sie, dass das andere Wahlkämpfe werden, als man sie vielleicht von früher kennt?
Das werden andere Wahlkämpfe, darauf müssen wir uns einstellen. Ich werde nicht aufhören, Gespräche zu führen. Ich werde sie nicht führen, am liebsten nicht führen von der Bühne nach unten, sondern mit Leuten am besten am Tisch. Und was ich erlebt habe, Sie haben ja am Anfang auf diesen Vorfall da im Dorf hingewiesen. Was ich erlebt habe, ist, dass sich Menschen gemeldet haben, die ich noch nie gesehen habe, die gesagt haben, das nächste Mal, wenn du sowas machst, wenn sie sowas machen, bitte Bescheid geben, wir kommen dann mit. Und da zeigt sich, wie die Bürgerinnengesellschaft eigentlich heute funktioniert. Und das finde ich was sehr, sehr großartig, dass es gelingt, dass Leute sagen, doch, das wollen wir. Die Leute, die auf die Straße gehen, diese vielen Hunderttausend, gerade auch in den letzten Tagen wieder, gerade in kleinen und in Großstädten, aber eben auch die Leute, die einfach schreiben, irgendwie auf Instagram oder so, wir sind dann dabei, wir schützen die Demokratie gemeinsam und machen das.
Herr Machowitz, es stehen eine Europawahl, drei Landtagswahlen an. Vor dem Hintergrund, was Matthias Ecke passiert ist, glauben Sie, es wird sich grundlegend was ändern auch in den kommenden Wahlkämpfen, auch vielleicht was die Tonalität angeht?
Ich mache mir wahnsinnige Sorgen. Ich habe eigentlich keine Lust, mich das ganze erste Halbjahr vor dem zweiten Halbjahr zu fürchten. Aber ein bisschen schwierige Gedanken hat man schon, wenn man an diesen Wahlkampf denkt und an das, was insbesondere in Ostdeutschland da vor uns liegt. Ich möchte aber auch sagen, und das schließt vielleicht auch den Kreis zu dieser Verbotsdebatte, man kann der AfD politisch beikommen und ich glaube, man könnte auch jetzt gerade sehr selbstbewusst auf dieses Thema schauen, wenn man sieht, dass die AfD eigentlich gerade ihr Momentum verloren hat. Es sind so viele Leute auf die Straße gegangen und haben gegen diese Partei protestiert. Die Umfragewerte sind schlechter geworden. Das hat mit diesen internen Querelen dieser Partei zu tun. Das hat damit zu tun, dass jetzt sichtbar ist, wie sie mit Russland und China und Diktaturen kungelt und da überhaupt keine Scheu hat. Die Leute sind teilweise angewidert davon, wie die AfD-Politiker sich immer wieder artikulieren. Die Partei von Sarah Wagenknecht trägt auch was dazu bei, ganz offenkundig, dass die Leute plötzlich sagen, ich wähle was anderes. Also die Umfragewerte der AfD auch in Sachsen, auch in Thüringen sinken gerade. Also gibt es vielleicht keinen Grund zu sagen, alles wird furchtbar in diesem Jahr, sondern man könnte sagen, vielleicht gibt es auch ein bisschen Grund zur Hoffnung und gute Politik kann da, glaube ich, was tun.
Darf ich noch einen Satz zur Liebeserklärung an unseren Job machen? Also ich bin wirklich mit Leib und Seele Bundestagsabgeordnete und ich finde es ganz schlimm, wenn sich gerade auch junge Frauen nicht mehr dafür entscheiden wollen. Also alle, die jetzt zuschauen, es gibt große Dramen, aber es gibt auch ganz viel Freude in unserer repräsentativen Demokratie und ich hoffe sehr, dass viele, viele sich auch zur Wahl stellen und nicht nur wählen gehen.
Also engagieren ist immer eine gute Idee und wir gucken jetzt ganz engagiert nach Hamburg, wo Jessi Wellmer uns bestimmt verrät, was ihr jetzt in den Tagesthemen macht. Hallo Jessi.
Hallo. Ja, wir schauen natürlich auch auf die Folgen des Urteils zur AfD, aber auch nach Moskau, wo Putin seinen Verteidigungsminister entlassen hat. Stand der einer neuen Strategie im Weg? Gleich mehr dazu in den Tagesthemen.
Ihr bleibt also am Thema dran und wir dann natürlich auch und gucken zu. Und wir sehen uns morgen in der Mediathek bei Hard Aber Fair to Go. Das war's für diese Woche. Ich wünsche schöne Pfingsten. Wir sehen uns in 2 Wochen dann wieder. Bis dahin. Tschüss.